Gut, wunderbar. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, bringen wir es fast nicht mehr zum Aufhören. Wunderschön, merci vielmals Silly, merci vielmals Urs. Heute Morgen werde ich zu euch reden zum Thema Recht und Gerechtigkeit. Ein Prophet spricht Klartext. Genau, es geht um einen Prophet. Und es ist einer von denen, der nicht, also schon ein Bekannter, er hat ein Buch in der Bibel, aber es ist nicht so einer von denen mit den dicken Büchern oder so. Er ist von Beruf Hirt und Maulbeerfigenzüchter gsi. Vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, er war Landwirt gsi. Er war nicht irgendein politischer oder religiöser Führer gsi. Er war nicht ein Wissenschaftler gsi oder irgendein Professor. So einer von denen, wo wir ja manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, ah, wenn die etwas sagen, dann muss man besonders gut zuhören. Er war eher ein einfacher Mann gsi. Er hat seine Herden und seine Felder in Tekoa gehabt. Das war so im nördlichen Teil von Juda. Juda und Israel waren dann schon nicht mehr ein Land. Also es hat schon eine Trennung gegeben zwischen den zwei Königreichen. In Juda hat der König Usias regiert und in Israel der Jerobeam II. Jetzt, wer weiß, von welchem Prophet sie reden? Amos. An was hat er es gemerkt? Maulbeerfigenbaum. Genau. Näher. So. Okay. Gut, der Prophet Amos. Der Prophet Amos fährt in seinem Buch an mit so einer Art Rundumschlag. Also zuerst, bevor er zu seinem Ziel kommt, tut er die Nachbarländer von Israel konfrontieren, also Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab und auch Juda. Und dann am Schluss hat er eine Megaladung für Israel, wo er nachher auch eigentlich mega ablässt. Und das sind ganz klare Worte. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund. Weil in Israel hat eben der König Jerobeam regiert und der war in seinen Augen einer der schlimmsten Könige gewesen. Obwohl er eigentlich sehr ein erfolgreicher König war, sehr viel Land, oder Land hat eingenommen, erobert hat, hat sehr viel Reichtum auch auf Israel gebracht. Aber was er eben nicht gemacht hat, ist, er hat auf der einen Seite hat er mehr, wie durch das Erobern hat er auch immer wieder so Götzendienst zugelassen und durch das auch eine grosse Ungerechtigkeit im Land. Also er hat sehr stark die Armen vernachlässigt und hat sogar noch auf das raus ein Recht erschaffen, wo die Armen eben nicht nur vernachlässigt, sondern sogar noch so ausbeutet. Und das hat der Amos gar nicht cool gefunden. Besonders so, weil Israel ja von Geschichte her das Land ist, das aus der Sklaverei befreit worden ist, wo Gott mega krass erlebt hat und das Land tut jetzt quasi den Rücken von Gott kehren und tut sogar noch die eigenen Leute wieder versklaven oder so in eine Abhängigkeit reinbringen. Genau, er konfrontiert auch die religiösen und die politischen Führer, weil er findet, hey, ihr seid mega Heuchler, ihr feiert treu die religiösen Fest, aber ihr lässt gleichzeitig so eine Ungerechtigkeit zu. Und er sagt dort hier Folgendes: Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann eure Feiern nicht riechen. Wenn ihr mir das Brandopfer darbringt, ich habe kein Gefallen an euren Gaben und eure fetten Heilsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner Lieder, dein Harfenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Also, er redet es in Gottes Namen und er hat ganz klare Worte. Und hier werde ich zwei Begriffe rausnehmen, nämlich auf der einen Seite Recht. Recht auf Hebräisch heisst Mishpat, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und es heisst eigentlich so viel wie Verhaltensweise gegen Ungerechtigkeit oder eben auch sich einsetzen gegen Ungerechtigkeit. Also euer Recht soll dazu dienen, dass weniger Ungerechtigkeit im Land herrscht. Und das Zweite, Gerechtigkeit, da noch mit beleuchten, Zedaka, das bedeutet Gerechtigkeit unabhängig von den sozialen Umständen. Also unabhängig, ob du reich oder arm bist, unabhängig, was dein Sozialstand ist, es braucht für alle Gerechtigkeit. Ja, und er konfrontiert eben auch sehr stark die Regierung, eben auch wegen der Götzen, weil er sagt, Götzenanbetung führt immer in Ungerechtigkeit. Weil die Götzen nicht annähernd so viel Recht und Gerechtigkeit fordern, wie der Gott, Gott von Israel. Spannend sind dort hier nämlich auch die Verse 5,4 und 5,14, wo Folgendes sagen. Im 5,4, ja, so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Also wenn wir Gott suchen, dann werden wir leben. Und im 14, sucht Gutes und nicht das Böse, damit ihr lebt. Auch wieder da, sucht Gutes, dann werdet ihr leben. Und der Herr, der Gott der Herrscharen, wird so mit euch sein, wie ihr sagt. Dann wird Gott mit euch sein. Also sucht Gott und sucht das Gute, das führt zum Leben. Und dort hier merken wir auch, dass Anbetung, Gott suchen und Gerechtigkeit, das Gute tun, sehr nah beieinander sind oder sogar ineinander hineinfließen. Das kennen wir auch. Lieb Gott und lieb die Nächsten. Gott anbeten heisst also nicht nur singen und beten, sondern eben auch handeln. Am Schluss des Buches macht er nachher noch so eine, kommt noch so eine Hoffnung rein, wo er auch noch aufmerksam macht auf einen Messias, auf einen, der kommt. Und das war so ein eine grobe Einleitung von diesem Buch Amos. Und ich würde gerne auf drei Punkte heute Morgen ein bisschen genauer eingehen, nämlich Prophetie, Politik und wahre Anbetung. Genau, Prophetie. Gerade vorweg, ich glaube nicht, dass Prophetie so übernatürlich oder so speziell mystisch ist, wie wir das manchmal machen oder wie wir das manchmal das Gefühl haben. Aber lasst mich da ein bisschen ausführen. Nämlich hat zur Zeit von Amos und auch schon vorher in Israel ist es ein bisschen so gewesen, oder ist es so gewesen, dass es immer einen König hat gegeben und dazu einen Prophet. Also eigentlich, wo Gott den ersten König hat zugelassen in Israel, der König Saul, oder? Da hat der Samuel auch noch recht viel mitgeredet, recht stark darin geredet. Und auch später hat es immer wieder Propheten gegeben, die Könige haben dürfen konfrontieren. Und soweit ich weiß, ist das recht einzigartig gewesen, so von dem Königreich her, dass die wie einen Prophet hatten, der ihnen hat reinreden durfte. Ich glaube, andere Königreiche haben schon auch so Propheten oder Priester oder Orakel gehabt, die ihnen gesagt haben, ob sie den Krieg gewinnen oder nicht. Aber jemand, der so krass immer wieder den König konfrontiert, wenn er etwas macht, was Gott nicht gefällt, das ist, glaube ich, schon sehr einzigartig gewesen im Volk Israel. Und Propheten, die sind ja immer, also man merkt auch in der Geschichte vom Alten Testament, von den Königen und von den Chroniken, liest man auch immer wieder, wie die Könige immer wie weniger Interesse haben, auf die Propheten zu hören. Und das ist ja irgendwie auch ein bisschen verständlich, oder? So die Priester oder Propheten von den anderen Göttern, die es da so hatte, die haben so, dort ist das Thema oft Sex, das Thema Macht und Reichtum gewesen und weniger Gerechtigkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Könige halt schon es spannender gefunden haben, auf die Stimme zu hören, die gesagt haben, hey, im Fall, du bist so stark, greif das Volk nur an, du wirst gewinnen und es wird viel Reichtum geben. Das ist viel interessanter als, hey, im Fall, deinen Leuten in deinem Land geht es nicht gut. Du unterdrückst die Arme, schau, dass das wieder zurechtgebogen wird, kümmere dich um diese Sachen. Ich glaube, das ist viel weniger populär gewesen und darum ist die Versuchung auch sehr stark gewesen von diesen Königen auf die Propheten zu hören, die ihnen Reichtum, Macht und Sex versprochen haben. Genau. Wie ist man denn so ein Prophet geworden? Wir lesen von Propheten, die so mega krass berufen wurden. Da ist der Samuel, oder? Der ist ein mega klassisches Beispiel, wo schon als Kind ist Gott geweiht wurde und er irgendwann hört er wirklich die Stimme. Ein bisschen übernatürlich. Oder spannend finde ich auch zum Beispiel die Berufung von Elisa, wo ja von Elia quasi als Menti ist. Also der Elia war wieder Mentor von Elisa und hat ihn wieder reingeführt in das Prophetensein. Irgendeiner von denen hat auch noch eine Prophetenschule gemacht. Also es hat auch noch irgendwie so eine Schule gegeben für die Prophetie, für die Propheten auszubilden. Und dann gibt es eben die Propheten, die wir nicht so wissen, wie das die dazu sind kommen, die einfach plötzlich auftauchen, etwas sagen und dann sind sie wieder weg. Und beim Amos finde ich es eben auch sehr spannend, weil er sagt von sich, ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen und zu mir gesagt, geh und prophezeie meinem Volk Israel. Er hat gesagt, hey, ich bin gar kein Prophet, ich bin ja kein Prophetenschüler, ich bin nicht so einer mit so einem Stempel oder mit so einem Label, ich bin eigentlich eben ein einfacher Mann. Ich habe meine Herde, ich habe meine Maulbeerfeigen veredeln, das finde ich ganz schön ausgedrückt, da beim Luther, glaube ich. Und ist so eigentlich wie jeder andere. Und ich stelle mir das auch ein bisschen vor, jetzt hier heisst es, dass der Herr ihm ist wie nachgegangen oder ihn hat weggenommen von der Herde. Und irgendwo denke ich, ist das so ein bisschen, stelle mir das einfach ein bisschen so vor. Er war da so im Hirte und hat wie mega die Ungerechtigkeit gesehen in Israel. Und es hat ihn mega beschäftigt. Und er hat wie, aber so stelle ich mir das eigentlich vor, er hat wie zu Gott gebetet und gesagt, Herr, es kann doch nicht sein, dass du die Ungerechtigkeit zulässt, dass du einfach so das Volk, das doch selber aus der Sklaverei befreit worden ist, Herr, warum lässt du das zu? Und nachher hat er wieder Eindruck gehabt, hey, gang du und sprich das an. Gar nicht mal so, eben so übernatürlich. Und auch selber, wenn wir haben ja hier auch so prophetischen Dienst, oder wir auch manchmal füreinander prophetisch hören. Und ich finde das etwas mega Cooles, sehr auferbauend, sehr ermutigend. Also alle die, die das noch nie gemacht hätten, probieren das mal aus. Das ist wirklich sehr, sehr etwas Cooles. Und ich habe eigentlich gelernt, wenn wir für jemanden hören, dass man dafür, man tut wie sich ausstrecken nach den guten Gedanken, die einem in den Sinn kommen, während der Zeit, wo man für die Person hört. Und das ist gar nicht mal so übernatürlich, sondern es ist einfach, was kommt mir Gutes in den Sinn während dieser Zeit? Und das tut man dann aussprechen. Und das ist so etwas Gutes. Und ich glaube, es ist mega Gottes Wirken. Es ist, ich erlebe Gott sehr oft in diesen nicht so übernatürlichen, mystischen, ganz normalen Momenten. Dort erlebe ich Gottes Wirken immer wieder sehr stark. Und es ist mega, mega etwas Cooles und mega aufbauend. Ja, darum möchte ich uns auch immer wieder ermutigen. Wir wollen Gott arbeiten, wir wollen Gott bestürmen, wenn uns etwas beschäftigt. Das ist mega etwas Schönes. Gott hat Freude daran, wenn wir ehrlich sind mit ihm, wenn wir unsere Anliegen zu ihm bringen. Aber wenn es uns nicht loslässt, dann kann man wie auch davon ausgehen, dass Gott vielleicht da etwas auf unser Herz gelegt hat, wo er vielleicht auch will, dass wir auch aktiv werden. Und dass wir auch ein Beispiel vom Amos folgen und aufbrechen und die Sachen ansprechen, die Sachen auch ins Licht bringen oder eben auch gute Sachen aussprechen über unsere Mitmenschen, weil das sehr etwas Auferbauendes ist. So, dass wir vielleicht auch selber zur Gebetserhörung werden. Jetzt, das klingt ein bisschen speziell, ich werde zur Gebetserhörung, bin ich Gott und kann so das Gebet erhören. Nein, ich werde euch eine Geschichte erzählen, die wir erlebt haben im Südtirol. Wir waren dort hier in der Ferien, mein Bruder hat in Südtirol geheiratet. Und Caro und ich, plus meine Schwägerin und ihr Mann, wir sind zu viert in so einem VW-Büsschen, haben wir eine Woche Ferien gemacht und wir sind aber auch an das Hochzeit gefahren. Wir haben nach der Hochzeit auch in diesem Büsschen übernachtet, das war mega cool gewesen. Und unser Büsschen war wirklich voll mit so Hochzeitszeugen, also so Deko-Zeugen und so. Und wir sind an einen Ort hergefahren, wo wir die Sachen haben abladen wollten. Unterwegs haben wir aber gefunden, wir halten noch in Meran an, gehen noch eine Glasse essen oder so, haben auf einem Parkplatz parkiert. Und kaum haben wir angehalten, kommt ein Deutscher zu uns und sagt, hey, ich habe da ein Problem, bla 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 bla. Er hat es geschafft, er hat auch ein VW-Büsschen gehabt, oder irgendwie so ein höheres Auto. Er hat es geschafft, dass das Auto zu ist, beide Vordertüren haben irgendwie das Fenster so viel offen gehabt, aber der Schlüssel, also es war beschlossen gewesen, und der Schlüssel war hinter dem Autositz in dem Ding hinten dran gewesen. Und er hat es schon geschafft, mit dem Arm irgendwie bis zum Griff zu kommen. Aber das war noch so ein älteres Modell, das ist auch nicht aufgegangen. Und er hat gefragt, ob wir irgendeinen Stuhl oder etwas dabei haben, wo er draufstehen kann, dass er ein bisschen höher ist, dass er höher runter kann. Und weil wir ja unser Büsschen voll hatten mit so Zeug, haben wir so einen Regisseurstuhl gehabt, der ist, wie hoch ist der, etwa so? Also so ein bisschen höher als ein normaler Stuhl. Wir haben den ausgepackt, er hat es probiert mit dem, nicht geschafft. Wir haben auch noch Kleiderbügel dabei gehabt. Kleiderbügel genommen und nachher haben alle von uns ein bisschen probiert, ich habe es auch probiert und ich habe es geschafft, den Schlüssel hinten vorzunehmen und als er über dem Ding ist, geht er mir wieder runter. Oh oh. Und nachher hat es auch unseren kleinen Ehrgeiz gepackt, oder mein Ehrgeiz hat es gepackt, das war eine Challenge, das haben wir lösen. Und dann ist seine Familie auch noch gekommen und so sehr erstaunlich war es, dass seine Frau ihm überhaupt keine Vorwürfe gemacht hat. Oder so. Das hat uns noch recht beeindruckt. Nicht, dass Caro mir Vorwürfe macht, aber so, das ist doch so klassisch, oder? Da passiert jemand mit einer Missgeschichte, dann kommt er so, nein, wie hast du das wieder können? So, nichts, gar nichts. Wir haben einfach gefunden, das ist noch faszinierend. Item. Er hat nachher mit einem Stecken von der anderen Seite so die Sachen oder Dung auch noch rumgelegen, so Kleider und so, hat er so wegtun können. Dann haben wir den Schlüssel wieder gesehen und wir haben dann mit der GoPro, die ich auch dabei hatte, wir hatten so einen GoPro-Stick, dann haben wir dort hier mit Kabelbinder einen Kleiderbügel dran gemacht und haben das dann dort hier unten vorgerübelt. Am Schluss haben wir es auf jeden Fall geschafft und er war mega dankbar gewesen. Und was wir eben auch gesehen haben, ist, dass hinten auf dem Auto von innen das Fischli drauf ist. Wir haben es nicht irgendwie angesprochen oder so, aber im Nachhinein, als wir dann weggegangen sind, habe ich gedacht, wenn er Christ ist, hat er sehr wahrscheinlich in dieser Situation auch gebetet. Und Gott schickt ein Auto mit völligen unnormalen Gegenständen vorbei, für das man den Schlüssel dort hier vorholen kann. Und ich habe gedacht, dass ich mir sehr wahrscheinlich zu einer Gebetserhörung geworden. Und ich glaube, Gott tut sehr oft so unsere Gebete hören. Nicht, dass der Schlüssel auf mystische Art und Weise da aus dem Auto rausfliegt, sondern, dass er Menschen schickt, die helfen, unsere Probleme zu lösen. Genau. Ja. Aber eben, Prophetie. Früher hat es auch immer eben mit Königen zu tun gehabt. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Politik. Politik, ich glaube, Politik ist ein mega positives Wort. Wer verbindet Politik auch alles mit einem positiven Wort? Ein paar, sehr gut. Genau, warum? Dass wir heute Morgen hier so versammelt sind, hat unter anderem auch damit zu tun mit der Politik. Dass ihr den Weg hierher habt können, auf Strassen daher kommen, mit euren Velos, Autos, zu Fuß, hat sehr viel zu tun mit Politik, mit Gesetzen, die herrschen auf der Straße, dass wir nicht alle voneinander irgendwie überfahren werden oder so. Ihr habt heute Morgen auch alle ein Glas Wasser getrunken oder vielleicht einen Kaffee, wo das Wasser drin hat, sauberes, klares Wasser, das bis in unser Haus reinkommt, hat sehr fest zu tun mit Politik, mit einer Regierung, die Entscheidungen getroffen hat, die Gesetze gemacht hat, dass wir leben können und dass wir auch miteinander leben können. Darum glaube ich, dass Politik ganz etwas Wichtiges ist und dass es auch ganz, ganz wichtig ist, wie eine Regierung aussieht. Dass wir auch immer wieder beten für unsere Regierung. weil ihre Entscheidungen ganz, ganz wichtig sind. Ich denke, wir merken alle so, momentan ist so ein bisschen, viele Regierungen sind ein bisschen mit Muskeln am Spielen, ein bisschen am Zeigen, was sie so können oder was sie so haben. Und das finde ich, ist sehr, ist wirklich ein grosses Gebetsanliegen. Und Caroline und ich, wir sind am Montag Lion King schauen, ein Königreich für einen Lama. Das stimmt nicht. Wie heißt es? König der Löwen. Beide Filme sind mega cool. Aber Lion King, König der Löwen, das wollte auf Deutsch sagen und dann kommt auch ein anderer Film aus. Es ist wirklich einer von meinen Lieblingsfilmen. Und zwar, weil er einfach alle Emotionen anspricht. Aber was ich aber auch ganz cool finde, jetzt gibt es irgendjemanden, der den Film noch nicht gesehen hat? Oder der Alte? Einfach die Geschichte, König der Löwen. Du musst unbedingt schauen. Also es ist wirklich... Und ich werde jetzt also hier ein bisschen spoilern. Also für die, die das Wort spoilern nicht verstehen, das heisst, ich werde etwas verraten vom Film, falls du jetzt das nicht willst, dann musst du die Ohren zu haben. Nein. Ich zeige dir den mal. Auf jeden Fall, in diesem Film, finde ich, zeigt es sehr schön, wie wichtig das eben eine Regierung ist. Der Mufasa, der König, der regiert über das ganze Land, der schaut, dass irgendwie ein Ausgleich ist zwischen den Tieren, die Tier essen und den Tieren, die nicht Tier essen. Und er ist der König und er bekommt da seinen Nachkommen, der Simba, und sein Bruder, der Scar, wird mega neidisch, weil er eigentlich der nächste Thronfolger wäre und jetzt ist halt wie die Chance vorbei. Und darum ist er mega eifersüchtig und er versucht, mit einer List an die Macht zu kommen und schafft es dann auch. Und ihm geht es vor allem darum, dass er seine Macht kann behalten kann. Also er regiert so, für eigentlich sein Ego zu stärken oder wie sie das Erdmacht hat und das Land, also er braucht dazu eine Armee von Hyänen und für die Armee quasi zu finanzieren, trocknet das Land so ein bisschen aus oder alle Tiere sterben aus, weil sie alle gefressen werden und es verdörrt. Also wir haben dann wirklich so einen schönen Vergleich von, das ist jetzt aus dem Trickfilm, das Land, wenn es regiert ist von Mufasa und dann wie es aussieht, wo der Scar regiert. Also eine Regierung ist etwas mega, mega Wichtiges, wie das regiert wird, wie das politisiert wird. Und gerade in einer Zeit, wo eben Präsidenten oder Regierungen mit ihren Muskeln anfangen zu spielen, versuchen ihr Ego aufzupushen, denke ich, ist die Sehnsucht nach der Rückkehr von einem König oder von Jesus sehr, sehr gross. Genau. Und ich denke, das ist nicht nur jetzt bei Ländern, sondern Politik wird ja auf verschiedenen Ebenen geführt. Also es gibt auch Firmenpolitik, es gibt Gemeindepolitik. Hier tun wir auch so im BR, ich glaube, das ist irgendwie eine Art von Politik, wo man versuchen, das Gemeindeleben zu organisieren. Und Leitung, Regierung, denke ich, ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und auch, dass wir immer wieder für Leitung beten, dass wir auch immer wieder für sie einstehen im Gebet. Weil halt eben auch die Versuchung, Streben nach Macht, nach Reichtum, sehr gross und sehr vorhanden ist bei uns Menschen. Und ich weiss auch, dass wir hier im EGW ganz unterschiedliche politische Ansichten haben. Also nicht alle, aber es gibt unterschiedliche Ansichten. Und darum sind wir ja irgendwie als EGW auch so ein bisschen, versuchen wir entweder neutral zu sein. Ich habe mal gehört, nicht von unserem EGW, von einem anderen EGW, dass sie haben EVP-Plakate aufgestellt und dann hat eine andere Partei gefunden, hey, wir wollen unsere Plakate aufstellen. Und dann hat eine andere Partei gefunden, wir wollen unsere Plakate aufstellen. Und am Schluss haben sie dann gesagt, okay, wir stellen keine Plakate auf. Und wir versuchen eigentlich so ein bisschen politisch neutral zu bleiben. Auch ich versuche jetzt politisch neutral zu bleiben, obwohl ich den Nationalratswahl wieder aufgestellt bin. Aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns als Christen nicht politisch neutral verhalten, sondern dass wir aktiv werden. Gerade wenn Ungerechtigkeit passiert, auch in der Schweiz, dass wir dort hier nicht einfach still sind, sondern dass wir Gott wieder anbeten, dass wir ins Gebet gehen, dass wir Gott suchen und bestürmen, aber dass wir eben auch selber aktiv werden, dass wir aufstehen und hergehen und etwas machen, dass wir auf die Straße gehen und uns einsetzen für die Gerechtigkeit, zum Beispiel auch von Mann und Frau. Ich habe den Frauenstreik mega cool gefunden. Ich habe auch so einen Badge bekommen und ich finde, es ist wirklich, da kann man auch wieder denken, was man will. Ich finde, es ist mega wichtig, dass wir uns einsetzen für Gerechtigkeit. Einsetzen für Gerechtigkeit ist Anbetung. Und das führt mich zum letzten Punkt, wahre Anbetung. Und der Amos sagt ganz klar in seinen Texten, Israel, du wüsstest es doch besser. Es kann doch nicht sein, dass du, das Land, mit dieser Geschichte, mit dieser Identität vom Exodus, vom Auszug aus der Sklaverei, dass du es zulässt, dass in deinem eigenen Land so eine Ungerechtigkeit herrscht. Und gerade am Anfang vom dritten Kapitel sagt er, von allen Völkern habe ich allein euch auserwählt. Und dort hier weist er auf folgende Bibelstelle her, im 1. Mose 12, 2, wo Gott der Abraham folgendes sagt, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ein auserwähltes Volk mit einer grossen Berufung, aber eben auch mit einer grossen Verantwortung. Du bist gesegnet, du bist berufen, aber du hast auch eine Berufung. Du sollst ein Segen sein für andere. Und jetzt wir, ich sage jetzt mal, die Heidenchristen, die nicht einen jüdischen Hintergrund haben, und wir sind herausgerufen, also wir sind da irgendwie eingepfropft, wie das ganze Jahr aussieht, aber auch wir sind berufen, wir sind herausgerufen und auch wir haben eine Berufung, ein Segen zu sein für andere. Und wir sollen, Jesus sagt eben folgendes, ich habe es schon in der Einleitung ein bisschen erwähnt, die zwei grössten, höchsten Gebote sind, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Das sagt Jesus und er bezieht sich auf das Alte Testament. Und ihm ist das extrem wichtig. Und wir lesen durch die ganze Bibel durch, dass das Gott extrem wichtig ist. Und es ist nicht auseinander, man kann das nicht auseinandernehmen. Es kann nicht sein, wir tun nur Gott anbeten und uns nicht um die Nächsten kümmern. Es soll aber auch nicht sein, dass wir uns nur um die Nächsten kümmern und Gott nicht beachten. Es gehört zusammen und es ist miteinander verwoben. Und es geht nicht irgendwie um Werkgerechtigkeit. Also es geht nicht darum, dass wir gerettet sind, wenn wir gute Taten tun. Das ist die Ungerechtigkeit von Gott, wo man Gnade nennt, dass wir gerettet sind, obwohl wir es nicht verdient haben. Aber Anbetung heisst eben auch, sich einsetzen für Gerechtigkeit und auch für ein Recht, wo Ungerechtigkeit eliminieren oder wie auch immer. Das ist wahrer Lobpreis. Ja, im Alten Testament heißt es immer wieder, kümmert euch um die Armen, Witwen und Waisen, kümmert euch um einen Ausländer unter euch und auch um die Sklaven. Also unabhängig vom sozialen Status sollen wir uns immer wieder einsetzen für Gerechtigkeit, für Nächstenliebe. Und wir sollen da sein, in Barmherzigkeit für unseren Nächsten. Ja. Und die Kernbotschaft vom Amos, und mit der werde ich aufhören. Wahre Anbetung führt immer zu Recht, Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Amen.